Hat jemand schon mal was von Usability gehört hier in dem Raum oder ist in der Usability-Welt unterwegs? Ja. Er würde sagen, hat schon mal was von Security gehört oder ist in der Security-Welt unterwegs? Ja, auch. Wir haben das genannt Usable Privacy und Security, weil in Bezug auf die Benutzbarkeit von vielen Werkzeugen Usability und Privacy und Security sehr eng beieinander liegen. Also Privacy oder Privatheit betrifft eigentlich den Aspekt, ich möchte entscheiden, welche Daten ich wie übermittle. Also ich möchte Kontrolle haben im Sinne einer informationellen Selbstbestimmung. Und während die klassische Security nach BSI Schutzziele hat wie Vertrauenswürdigkeit, Authentizität, Integrität und eben auch Verfügbarkeit. Und somit die Vertrauenswürdigkeit als Schutzziel aus der Security bei einer Übertragung eben sich mit dem ergänzt, was man im Bereich der Privatheit haben möchte, wenn man entscheiden will, dass fremde oder eben nicht autorisierte Personen auch keine Einsicht in die Daten nehmen können. Aus dem Grund sage ich das immer so in einem Satz. Und ich wollte es zumindest zu Anfang mal klargestellt haben, wie die Dinge zusammenfallen. Über welche Probleme denken wir heute nach? Ich habe jetzt hier mal eine Folie aufgelegt, die erst im März 1996 ist. Da gab es einen Herrn Bishop, der auf einer Konferenz, die sogenannte Share 86.0, ehemalige alte Computerkonferenz, ist so gar nicht mehr aktiv, einen Vortrag über IT-Security gehalten hat. Und in seinem Vortrag hat er sich hingestellt und hat gesagt, 10 biggest threats. Hier reden wir jetzt über die 10 größten Bedrohungen, die in der IT-Sicherheit da sind. Und er behauptet auf Platz 1, also es ist auch die erste Folie, obwohl da nur 5 Punkte drauf sind, es gibt noch eine zweite, liegt improper configuration. Also er behauptet, dass 90-95% aller Einbrüche in Computersysteme auf unzureichende Absicherung im Sinne einer fehlerhaften Konfiguration herführen. Und genau um diese 90-95% werden wir uns heute Gedanken machen. Wir werden versuchen zu verstehen, wie erfolgen diese Einbrüche, wieso sind sie erfolgreich und was können wir dagegen tun. Das sind natürlich nicht die 5-10%, wo wirklich eine Schwachstelle, ein Exploit ausgenutzt wurde, der in der Software drin war. Wie gehen wir vor? Ich wollte gerne am Anfang etwas zu dem Thema Fallbeispiele und Motivation sagen. Das heißt, ist die Aussage überhaupt richtig? Welche Beispiele können wir geben? Wo werden in der Tat solche Probleme beobachtet? Und wie groß ist das Problem? Hat er recht? Hat er Unrecht? Dann machen wir einen kurzen Ausflug in die Richtung Social Engineering. Ich denke, einige haben den Begriff schon mal gehört. Andere nicht gehört. Hängt auch sehr stark mit Usability zusammen. Wenn wir ungefähr verstanden haben, was unser Problem ist, dann greifen wir uns die Usability als Option an das Problem heranzugehen. Wir überlegen etwas genauer, welche Normen gibt es zur Usability, welche Optionen gibt es. Und dann zu Ende des Vortrags gehen wir sozusagen in die Praxis und überlegen, wie können wir diese Erkenntnisse aus der Usability-Forschung tatsächlich anwenden in Open-Source-Projekten, in der Arbeit, als Projektleiter, als Community, als Entwickler. Ich fange aber einfach mal ganz Anfang an. Erinnert ihr euch noch an diese Nachricht? Das ist ungefähr ein Jahr her. Da ging dieses Mirai-Botnetz durch die Welt. Und alle Menschen, die irgendwas auf sich hielten, hatten Angst vor Mirai. Also man hat festgestellt, es gibt Kapazitäten im Gigabit-Bereich die Sekunde. Es kann ganze Infrastruktur überlastet und lahmgelegt werden. Und es war ein großer Aufreger. Hier auf Spiegel Online wird erwähnt, dass jetzt ein US-Sicherheitsexperte Brian Krebs ein sehr prominentes Opfer eines Angriffs aus diesem Botnetz geworden ist. Und auch Heise hat ein Feature gemacht unter dem Titel Welche Gefahr droht dem Internet durch Distributed Denial of Service Angriffe, also eben solche Angriffe, die von solchen Botnetzen gesteuert werden. Und ihr seht es, das eine war im September, das ist im Oktober, also das war vor etwa einem Jahr ein ziemlich heftiges Thema. Interessant ist, dass dieser Herr Brian Krebs, über den ich eben schon gesprochen habe, der Opfer geworden ist, hat sich das ein wenig angesehen. Welche Geräte sind das denn? Weil in dem Fall war es sogar so, dass er Zugang zum Quellcode hatte, weil der Quellcode war nach nie ganz geklärten Umständen plötzlich aufgetaucht, sodass einige Sicherheitsforscher oder eigentlich auch alle im Internet Einblick nehmen konnten in diesen Quellcode. Und interessant ist eigentlich dieser Punkt. Diese Botnets Mirai scannt das Internet nach IoT-System. Vergessen wir mal IoT, das ist so ein Buzzword. Das ist in dem Fall weniger wichtig. Also nach Systemen, die nur mit den werkseitig eingestellten Benutzernamen und Kennwörtern betrieben werden. Also das heißt, es wird nicht nach Programmierfehlern geguckt im Sinne von, man kann unter Umgehung des Kennwortschutzes auf das Gerät zugreifen. Es gibt Schwachstellen, die es erlauben, Code auszuführen, ohne sich authentifiziert zu haben oder so, sondern ausschließlich Systeme, die die werkseitig eingestellten Benutzernamen und Kennwort verwenden. Und jetzt ist natürlich eine Frage, welche Systeme sind das und wieso verwenden die Werkseinstellungen? Was ist da schiefgegangen? Ist es irgendwie die Glühlampe von Amazon, die vielleicht importiert ist, für die es keine Sicherheitsupdates mehr gibt? Oder was zeichnet die Geräte aus? Und ist noch weiter hingegangen und hat eine Liste eben mit den Geräten veröffentlicht, auf die in diesem Mirai-Botnet wirklich zugegriffen wird. Inklusive dieser Credentials, die da verwendet werden. Und es sind jetzt nicht super viele, aber wahrscheinlich ist es zu wenig, als dass man es auf der Folie, zu viel, als dass man es auf der Folie gut erkennen kann. Auf ein Gerät würde ich aber gerne hinaus, weil das ist ein Gerät, da habe ich mir gedacht, Moment, das habe ich ja auch und bin ich jetzt also infiziert. Das ist der Ubiquiti RS Router, also ein WLAN-Gerät, und ich habe es hier einfach mal hier hingeholt. Es handelt sich hier um meine WLAN-Richtfunkantenne, die von Internet Service Providern verwendet wird, um WLAN-Richtfunkverbindungen über 10, vielleicht 15 oder gar 20 Kilometer aufzubauen. Also das heißt, es ist jetzt nicht die Glühlampe, es ist auch nicht der billige Import. Es ist Hardware, die von dem Hersteller mit Sicherheitsupdates versorgt wird, aber die trotzdem in dieses Botnetz integriert wurde. Obwohl sie hoffentlich von Ingenieuren konfiguriert wurde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Privatnutzer solche Schüsseln installieren bei sich im Wohnzimmer, wenn sie irgendwie keinen Bedarf haben, jetzt wirklich einen WLAN-Richtfunk über 10 oder 20 Kilometer aufzubauen. Gut, nicht alle dieser Geräte, die ROS verwenden, sind mit einer Richtcharakteristik versehen. Aber eigentlich haben alle gemeint, dass sie sich insbesondere an ein professionelles Publikum richten und der Hersteller auch noch die Geräte mit Security-Updates versorgt und dieses professionelle Publikum eigentlich auch verstehen sollte, wie die Geräte zu verwenden sind. Wir können mal kurz draufschauen, wie das aussieht und welche Sicherheitsupdates jetzt der Hersteller ausgeliefert hat, um das Problem zu beheben. Ich springe da einfach mal gerade rein. Man meldet sich sozusagen über eine Web-GUI an, über HTTPS. Moment, der will nicht. Das ist aber blöd. Eigentlich müsste ich ihn haben. Ich habe ihn auch. Warum will er nicht? Die Firewall noch an. Ja, war die Firewall. Gut. Und ich habe jetzt die Aufgabe, mich an diesem Interface anzumelden, um es zu konfigurieren. Ich kann mich anmelden. Hier sind in der Tat noch die Default-Werte für Benutzername und Kennwort gesetzt. Und ihr seht, also das ist jetzt kein WLAN-Router, wie er zu Hause steht. Also die Werte, die man da konfiguriert, TXRX, Chains, Frequenzband, Kanalbandbreite, Statusmeldung, das sieht alles schon ziemlich professionell aus. Auch wenn ihr hier im Bereich Wireless nachguckt, die Einstellmöglichkeiten, die ihr hier habt, sind auch schon ziemlich heftig. Und hier sieht man auch schon den ersten Hinweis, wo der Hersteller nachgebessert hat. Es erscheint nämlich jetzt konsequent ein oranger Hinweis, wenn ich diesen Benutzernamen und dieses Kennwort verwende. Und ich kann auch in dem Gerät keine Einstellungen ändern, ohne ein Kennwort zu setzen. Ich kann zwar den Hinweis entfernen. Ich kann sagen, okay, ich trage hier mal eine andere IP ein. Klicke auf Change. Und jetzt erhalte ich schon ein Pop-up-Fenster, was mir sagt, ich bin gezwungen, das Default-Kennwort zu ändern, um überhaupt diese Einstellung anwenden zu können. So sieht das Update des Herstellers aus, um dieses Problem zu lösen. Offen gesagt, ich habe mich aber dennoch ein klein wenig erschrocken, weil also irgendwie haben wir ein Problem, dass Geräte ja einfach unsicher konfiguriert sind und die Geräte formen dieses Mirai-Botnetz, also zumindest in der Anfangszeit. Und diese Malware hat sich dadurch verbreitet, dass sie die infiziert hat und so ein riesiges Botnetz formiert hat. Also das heißt, wir können nicht über ein paar Leute reden, die ihren Videorekorder vielleicht nicht richtig konfiguriert haben. Wir reden über ISPs mit großen Uplinks, die Richtfunkstrecken haben könnten oder ähnliche WLAN-Access-Points, die eben nicht richtig konfiguriert sind. Und da ist natürlich schon eine größere Datenrate dahinter. Also diese Schlüssel hat jetzt bis zu 300 Mbit im WLAN. Okay, das ist Bruttodatendurchsatz, da wird weniger rauskommen hinterher. Aber ein ISP wird schon wahrscheinlich auf die Idee kommen, die mit 100 Mbit symmetrisch anzubinden, wenn er die wirklich in sein Kernnetz integrieren will. Und wenn sie dann mit einer öffentlichen IP-Adresse auch aus dem Internet erreichbar ist, ist das schon ein erhebliches Potenzial. Ich finde das erstmal etwas erschreckend. Also kleines Problem, große, sehr große Konsequenzen. Das Problem ist auch nicht neu. Ungefähr 10 Monate, also im Januar 2016, hat Aldi festgestellt, dass sie auch Kennwörter in Kameras haben, die man vielleicht nicht ändert als Benutzer, wenn man diese Kamera aufbaut. Und Aldi war aber so konsequent, wirklich einen Produktrückruf zu starten. Hier auch wieder, was in Heise in den 7-Tage-News war, so dass sie ab Januar alle unsicheren Sachen zurückgerufen haben. Okay, soweit oder noch Fragen dazu? Ich sehe erstmal keine, schön. Ich zeige euch nochmal was anderes. Einfach mal die Frage, wer hat diesen Fehler schon mal gesehen? Das sind, glaube ich, alle. Ich meine, den gibt es auch bei anderen Browsern in einer etwas anderen Variation. Und ich vermute, weil er sehr häufig auftritt, dass ihn eigentlich jeder hier, der im Internet surft, schon mal gesehen hat in der einen oder anderen Form. Ein Warnhinweis des Browsers, dass momentan keine sichere Verbindung aufgebaut werden kann. Und nun wird der Benutzer gefragt, was er denn nun zu tun gedenkt. Machen wir einfach mal eine kleine Fragerunde. Was trifft zu? Wer von euch meint, dass das Problem, also der Fehler, der vorliegt, weswegen diese Fehlermeldung erscheint, in irgendeiner Weise was mit Sicherheit zu tun hat, also irgendwie sicherheitsrelevant ist? Hand hoch. Okay, wer meint nein? Boah, das ist schon mal sehr gut, das würde ich auch unterschreiben. Die zweite Frage ist, findet ein Angriff auf den Server oder auf den, der diese Seite aufruft, statt? Das heißt, ist der Besucher in einer Angriffssituation? Ob jetzt gegen den Server oder gegen den Browser. Wer meint ja? Wer meint nein? Das ist mutig. Und wer meint, man kann es überhaupt nicht so genau sagen? Okay, das sind dann alle. Gut. Also, wir haben jetzt eine Fehlermeldung. Vielleicht ist es ein Fehler, vielleicht ist es kein Fehler, vielleicht ist es ein Angriff, vielleicht ist es keiner. Schon schwierig. Er kann sagen, was die Meldung genau bedeutet. Einfach mal Hand hoch. Wer würde sagen, er kann erklären, was mir die Meldung sagen will? Oder meldet sich jetzt gar kein? Okay, einer? Das ist schon mal gut. Zwei? Ja. Interessant an der Sache ist, es hat eine Uni gegeben, die hat genau das untersucht. Die haben sich die Effektivität von diesen Fehlermeldungen angesehen und geguckt, wie viele Benutzer klicken diese Fehlermeldungen weg, ohne sie richtig gelesen zu haben. Und die Quote ist erschreckend hoch. Die hatten dabei auch den Firefox in einer Version getestet, wo man einen Klick brauchte und in einer Version, wo halt 3 Klicks erforderlich waren. Und sie haben festgestellt, die 3-Klick-Version ist besser. Aber es gibt immer noch Benutzer, die einfach auch weiterklicken, weil sie die Internetseite sehen wollen und sich eigentlich nicht so für das Problem interessieren oder auch intuitiv annehmen, mir passiert schon nichts. Also das heißt, die Chance, dass ein Benutzer, der vielleicht gerade angegriffen wird, diesen Fehler ignoriert und wegklickt, ist relativ hoch und damit wäre er ungeschützt. Ich würde sagen, valide Angriffsszenarien wären Online-Banking-Betrug. Also eine Person, die sich in einem Hotspot-Netz einbucht, in einem WLAN-Access-Point an einem Bahnhof oder so, weil sie den Kontostand überprüfen möchte, die kann in diesem Hotspot so abgefangen werden, dass diese Fehlermeldung erscheint, wenn sie versucht, die Homepage der Bank aufzurufen. Und in dem Moment kann ein Angreifer auch den Verkehr manipulieren und mitlesen. Interessant ist noch die Schlussfolgerung, die sagen, ein etwas besserer Ansatz wäre es, die Anzahl der Warnungen, die überhaupt aufpoppen, so zu minimieren. Also, dass die Benutzer nicht daran gewöhnt würden, sie wegzuklicken. Und die Benutzer sollten einerseits daran gehindert werden, überhaupt unsichere Verbindungen aufzubauen. Und andererseits sollten diese Warnungen auch nicht in Situationen erscheinen, in denen gar kein Angriff stattfindet. Ist inzwischen langsam im Kommen. Es gibt im HTTP-Protokoll, also im HTTPS-Protokoll, den sogenannten HSTS-Header, also HTTP Strict Transport Security, wo ein Server sogar angeben kann, dass er eine sichere Verbindung erzwingt. Und in dem Moment hat der Benutzer auch keine Möglichkeit mehr, diese Fehlermeldungen wegzuklicken. Es war zumindest ein großes Problem und ich sehe es halt immer noch in meiner beruflichen Welt, dass ein Software-System in einem Unternehmen installiert werden soll. Die Administratoren machen sich nicht die Arbeit, das Testsystem auch mit einem Zertifikat abzusichern, was akzeptiert wird im Browser, nach dem Motto, es ist eh nur das Testsystem und all die Benutzer, die da mit dem neuen System rumspielen, werden schon dran gewöhnt. Sie können die Fehlermeldung wegklicken, sie behindert eigentlich nur bei der Arbeit und alles ist gut, das hat gar keine Konsequenzen. Ein sehr schwieriges Problem an der Stelle. Reden wir noch über ein anderes Problem, E-Mail-Verschlüsselung. E-Mail-Verschlüsselung ist sehr schön und zwar, es war ungefähr 1999, da ist PGP 5.0 erschienen. Und ja, es ist schon etwas länger her. Und dieses PGP 5.0 hatte ein Handbuch und das Handbuch hat sehr schöne Werbeversprechen gegeben. Und zwar hat das Handbuch gesagt, ja, wir haben ein signifikant verbessertes grafisches Benutzerinterface, was komplizierte Mathematik zur Verschlüsselung, einfachen, unbedarften Computerbenutzern zur Verfügung stellt. Im Prinzip, Computerneulinge können dieses verwenden. Unser User Interface ist so gut, das wird schon passen. Und dieses Versprechen war sozusagen auch ein bisschen initial für die Usable Security und Privacy Forschung. Das haben sich nämlich ein paar Leute genommen, haben eine Forschungsveröffentlichung gemacht und dann auf der Usenix 1999 eingereicht. Zwar, die haben da ein paar Dinge untersucht. Die haben eine Laborstudie gemacht mit 12 Teilnehmern, also 12 Studenten oder wissenschaftliche Mitarbeiter, nehme ich an, die da an der Uni bereit waren, an der Studie teilzunehmen. Und das Szenario, was sie diesen Leuten gesagt haben, war, ihr fahrt eine politische Kampagne. Ihr seid eine Partei, die jetzt einen Präsidentschaftskandidaten unterstützen soll. Und im Rahmen eurer politischen Arbeit müsst ihr intern verschlüsselt kommunizieren, damit nicht die andere Partei oder die anderen Fraktionen in der Lage sind, die Wahlkampfstrategie irgendwie zu erfahren. Und diese 12 Teilnehmer bekamen eine Einführung in E-Mail. Also die hatten damals irgendwas mit E als E-Mail-Programm. Nicht Edu-Mail. Ich komme nicht drauf, aber das war damals ziemlich der Stand der Technik mit Handbuch. Und sie bekam eben dieses PGP, so wie es da ist. Und die Aufgaben, die sie hatten, waren relativ einfach. Sie sollten entschlüsseln, sie sollten verschlüsseln und sie sollten signieren. So komplizierte Dinge wie Key Revocation oder Key Server Management oder Subkey Management, wie sie der gemeine Nerd mit PGP in Verbindung bringt, finden so gesehen gar nicht statt. Und das Ergebnis war ziemlich heftig. Also erstmal 33% aller Teilnehmer, also ein Drittel, haben es geschafft, Nachrichten korrekt zu verschlüsseln, zu entschlüsseln und zu signieren. Das ist genau das, was sie als Aufgabe hatten. Also 33% haben die Aufgabe erfüllt. 8% haben das Programm nicht so weit verstanden, dass es ihnen gelungen ist, irgendwas Sinnvolles irgendwie damit zu tun. Die sind auf die Nase gefallen. Und 25% haben das Geheimnis, also die Kampagnenstrategie, unverschlüsselt übertragen. Also, das muss man sich mal vorstellen. Jeder Vierte, der verschlüsseln will und die technischen Grundlagen schon installiert bekommen hat auf seinem Notebook, wird es nicht schaffen, auch zu verschlüsseln. Also in dem Moment, wo ihr eine größere Gruppe seid und ja, Verein oder eine Praxisgemeinschaft oder was auch immer, ihr legt euch jetzt darauf fest, diese Software zu verwenden, in dem Moment, wo ihr irgendwie ein Szenario habt, was mit dieser Studie vergleichbar ist, was das Vorwissen und die Eigenschaften der Probanden anbelangt, dann könnt ihr ja sagen, statistisch gesehen, jede vierte E-Mail ist unverschlüsselt, eine von vier Personen versendet häufig unverschlüsselte E-Mails, also das wird nicht so ganz funktionieren. Jetzt könnte man sich natürlich noch fragen, das war 1999, da wird sich doch bestimmt was getan haben. Ja, es sind ein paar PGP-Versionen ins Land gegangen und es gab noch zwei Studien. Die erste ist auf der SUPS erschienen, das ist auch sehr schön. Die SUPS ist wirklich eine Konferenz, also das USENIX Symposium on Usable Privacy and Security, also ein Spin-off, ist dann irgendwann entstanden, Anfang dieses Jahrtausends. Ja, und 2006 haben sie PGP 9.0 evaluiert, das war die damals interessante Version und die haben gesagt so, ja, wir stellen fest von unseren Probanden, also das Unterschreiben von E-Mails ist noch schwieriger, als es mit PGP 5 war. Also fairerweise muss man sagen, das mit dem Verschlüsseln ging ein bisschen einfacher, aber das Signieren war ein großes Problem. Und wieder 9 Jahre später ist wieder ein Forscherteam auf die Idee gekommen, MailVLOOP zu implementieren. Das war vor 2 Jahren aufkommender PGP-Client, der von deutschen Internetanbietern wie GMX oder Web.de auch integriert war, um Browserverschlüssele E-Mail-Sachen zu tun. Und die haben halt festgestellt, ja, nur 1 von 10 Paaren, denen sie die Aufgabe gegeben haben, genau diese Dinge zu tun, war in der Lage, das mit MailVLOOP zu erledigen. Haben da noch jede Menge mehr rausgezogen. Das sind aber auf jeden Fall die Money-Quotes, die da so irgendwie existieren. Ich versuche gerade mal die Fallbeispiele ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben eigentlich sehr einfache Fehler in der Entwicklung und im Design. Wir haben einen WLAN-Richtfunk, wo das Standardpasswort verwendet werden konnte. Also oder zumindest bei dem Betriebssystem, was darauf läuft. Wir haben TLS-Fehlermeldungen, die ein einfaches Wegklicken erlauben, wo Administratoren vielleicht nicht darüber nachdenken, die Testsysteme zu sichern, weil interessiert keinen, geht ja auch. Und wir haben Software zur E-Mail-Verschlüsselung, die es sehr einfach erlaubt, E-Mails unverschlüsselt zu halt senden. Ist eine schöne Sache. Ich mache gleich noch mit euch eine Tour durch Enigmail, dann habt ihr es mal gesehen. Und die interessante Frage ist, mit welchen Strategien kann man jetzt solche Fehler vermeiden und erkennen? Also wenn man Auftragsentwicklung macht oder als Informatiker arbeitet, ja, dann gibt es die Anforderung, es muss sicher sein. Also der Projektmanager oder der Anforderungsanalyst sagt, irgendwie es gibt die Anforderung A0, bla bla bla, die Software ist sicher oder sie genügt den Vorgaben von Security, was dann eine Abteilung in dem Unternehmen ist. Das ist natürlich nicht wirklich greifbar. Und die erst beste Idee, auf die sie dann kommen, sind, ja, wir stellen halt Erfahrene ein. Erfahrene Leute, die das schon mal gemacht haben, die werden auf jeden Fall diese Fehler nicht machen und dann wird die Anwendung sicher sein und wenn die sich dann vertun, dann sind sie schuld, weil wir haben ja die erfahrenen Leute eingestellt. Interessant ist aber an der Stelle, ob es noch etwas sinnvollere Strategien gibt. Und die Frage ist halt irgendwie, wie kann man strukturiert testen und solche Fehler erkennen? Um euch das mal ein klein bisschen zu visualisieren, werden wir jetzt einfach mal strukturiert testen. und dann könnt ihr hinterher so euer eigenes Urteil haben, ob E-Mail-Verschlüsselung funktioniert oder eben nicht. Ihr seht jetzt hier einen E-Mail-Client, Mozilla Thunderbird. Ich denke, viele von euch kennen Thunderbird. Und die nicht kennen, wissen aber trotzdem, was E-Mail ist und was ein E-Mail-Client ist. Ich habe jetzt hier einen Account, der heißt demo@cryptoparty.köln. Also Cryptoparty ist eine Initiative in Köln, die diese Werkzeuge erklärt. Also die versucht, diese Usability auch ein Stück weit zu kompensieren. Und ich möchte jetzt eine E-Mail verfassen, die verschlüsselt ist. Ist jetzt die Frage, was kann ich tun als Benutzer? Erstmal ist es mit dem, was dabei ist, ohne weiteres nicht möglich. Also ich kann jetzt auf E-Mail verfassen klicken, aber ich habe jetzt kein vollständiges Setup, um das zu tun, was nach der Einrichtung dieses E-Mail-Programms da ist. Die einfachste Möglichkeit, meine Setup zu vervollständigen, ist mir ein Plugin zu installieren. Da muss ich halt wissen, wie es geht. Also ich muss wissen, ich muss hier auf Add-ons klicken, in diesem Menü, was standardmäßig ausgeblendet ist, und dann sehe ich eine Übersicht aller Add-ons. Ja, ich habe jetzt die Möglichkeit, nach einem Add-on zu suchen. Irgendwo müsste eine Suche erscheinen. Es ist noch schlechter als gedacht. Wenn jemand von euch die Suche sieht. Ah, hier ist es sogar schon vorgestellt. Enigmail hat das Add-on. Hauhu, sehr schön. Also haben wir gerade noch mal diese Folie oder diese Präsentation mit Glück gerettet bekommen. So. Jetzt wäre der nächste Herangehensweise, wenn ich gehört habe, ich brauche das Plugin. Ich klicke hier einfach mal auf Installieren. Das ist grün, das gibt mir das Gefühl, ich müsste da jetzt hier vielleicht draufklicken. Also Attacke. Jetzt bekomme ich erstmal eine Fehlermeldung. Ich bekomme sogar eine sicherheitsspezifische Fehlermeldung, die mich jetzt darauf hinweist, dass eine möglicherweise Situation vorliegt, in der böswillige Software meinen Computer beschädigen und meine Privatsphäre verletzen kann. Ja, das heißt, der Installer weist mich darauf hin, dass die Ziele, so Vertraulichkeit oder Privatheit, die ich eigentlich hatte, um diese Software zu benutzen, mit meiner Handlung in Gefahr gebracht werden. Jetzt akut. So, wenn ich ein bisschen, sagen wir mal, unbedarft bin und auch in dieser Präsentation jetzt weiterkommen möchte, dann klicke ich auf jeden Fall auf Jetzt installieren. Natürlich mache ich das, was von dem mir abgeraten wird, aber eine andere Chance habe ich nicht an der Stelle. Jetzt passiert erstmal gar nichts. Also wenn ich gut bin, dann ist mir aufgefallen, dass sich hier oben in der UI überraschenderweise was verändert hat, was mir anbietet, diesen Thunderbird jetzt neu zu starten. Habe ich gemacht. Genau, und er ist da. Ich mache mal diese Windows-Firewall weg. Die bringt mich auch nicht weiter. Und jetzt erscheint ein Einrichtungsassistent. Das ist schon recht brauchbar, würde ich sagen. Also er sagt mir, ob ich die Verschlüsselung jetzt einrichten will. Ja, das klingt gut, das habe ich vor. Ich klicke auf Weiter. Ja, ich bin vielleicht Anfänger, also bevorzuge ich die Standardkonfiguration. Aber ist die denn jetzt gut oder welchen Wert soll ich wählen? Also ich habe jetzt wenig Hinweise, was ich jetzt tatsächlich brauche. Ich kann zwar annehmen, dass Anfänger reicht, aber ich weiß nicht, ob Anfänger reicht. Keine Ahnung. Ich rate, es wird reichen. Ich klicke auf Weiter. Jetzt sagt mir, es wird noch ein anderes Programm benötigt, was zusätzlich installiert werden muss. Finde ich schon ein bisschen komisch, weil eigentlich hatte ich gedacht, ich habe jetzt alles installiert, um zu verschlüsseln. Aber gut, wir müssen ja irgendwie durch die Einrichtung durchkommen, also klicke ich hier auf diesen Knopf Installieren. Jetzt wird das Programm heruntergeladen. Auch gut, wir haben zwar schon was heruntergeladen, aber meinetwegen laden wir noch mehr herunter. Es wird hoffentlich nicht schaden und nichts kaputt machen und hoffentlich wird die Software auch aktuell gehalten dann von dem Plugin irgendwie, wenn da mal ein Problem auftritt. Das ist heute leider etwas ungewöhnlich langsam. In der Regel sind nur 2, 3, vielleicht 20 Megabyte, die hier durch eine 100 Mbit-Leitung gehen, aber wir haben es bestimmt gleich. Gut, ich könnte es jetzt auch schon installiert haben, wenn ich schon gewusst hätte, wie ich E-Mail verschlüsseln würden wollen. Aber aus Gründen der Sache mache ich mal weiter. So, jetzt haben wir es hoffentlich gleich. Ja. Ich halte jetzt schon wieder eine Warnung, die irgendwie gefährlich aussieht. Ich kann mir weitere Details zu dieser Warnung anzeigen lassen. Gut, wie mir das jetzt helfen soll. Also sieht ein bisschen komisch aus mit diesem Tilde 1 da drin und ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt so sein muss oder nicht, ob die Warnung berechtigt ist oder nur zufällig hochkommt. Um halt irgendwie halt weiterzukommen, klicke ich mal auf Ja, weil ich nun ja tatsächlich auch was installieren will und ich sehe, ach, meine Installation startet. Ich kann eine Sprache auswählen, ja, Deutsch finde ich gut, ist alles in Deutsch, von mir aus wähle ich es auch nochmal aus. Ja, dann sollte ich das nun installieren. Weiter. Jetzt wird's kompliziert. Ich soll jetzt hier sozusagen sagen, welche Bestandteile der Software, die zusätzlich benötigt wird, installiert werden müssen, damit das ursprüngliche Plugin funktioniert. Ich finde das komisch. Also wie soll ein Benutzer jetzt sehen, was er auswählen soll? Also den Knopf, den er braucht, ist, ich wähle das aus, was das Plugin haben will, um meine E-Mails zu verschlüsseln. Aber brauche ich dazu Cleopatra? Gut, ich kann mir Cleopatra ansehen. Zertifikatsmanager für OpenPGP S-MIME. Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Also es ist völlig im Nebulösen, aber ich kann zumindest mal auf Weiter klicken. Okay, jetzt soll ich einen Installationsort auswählen. Ich habe als Benutzer jetzt keine Ahnung, ob der richtig ist. Ob das Plugin die Installation dann findet oder ob ich da irgendwas ändern kann und ob das Plugin das Programm findet, wenn ich es geändert habe. Aber ich komme auf Installieren, klicke und hoffe, dass es schon gut gehen wird. Jetzt rattert das etwas vor sich hin. Sagt mir, ich soll meine E-Mails in Outlook verschlüsseln. Interessant, ja. Habe ich aber gar kein Interesse, ich habe gar kein Outlook. Und ich kann das fertigstellen. Okay, ich kann die README-Datei mir ansehen. Ich weiß nicht, was sie mir hier bringen soll, aber ich klicke nur Fertigstellen. Jetzt habe ich es geschafft. Und ich habe es dann doch wieder nicht geschafft. Also das heißt, ich bekomme jetzt hier sogar einen Fehler, was sagen würde, ja, eigenartig. Aber gut, ich habe war ja recht intelligent darin, mir zu merken, wo ich das Programm hin installiert habe, weil ich mit dem Pfad, wo ich eben auf Enter gedrückt habe, natürlich gemerkt habe, ich habe nicht einfach auf Enter gedrückt, nicht? Ich weiß ja, es ist hier. Ich weiß ja, dass ich es hier finde, nicht? Also bitte. Also haben wir es jetzt auch gefunden und können auf Weiter klicken. Jetzt muss ich zwei Schlüssel erzeugen. Und eine Passphrase, die meinen privaten Schlüssel schützt. Gut. Ich kann mir jetzt eine ausdenken. Ja, also mir wird jetzt ja als Benutzer in dem Dialog erklärt, was ein öffentlicher und was ein privater Schlüssel ist. Aber wenn man ehrlich ist, hat das gar nichts mit dem Dialog zu tun. Es ist schön, wenn ich das jetzt weiß, so als Hintergrundwissen. Aber eigentlich, was ich machen will, ist ein Kennwort festlegen, was ich eingeben muss, um E-Mails zu entschlüsseln oder zu signieren. Naja, ich schreibe hier einfach mal was hin. So. Jetzt erzeugt er diesen Schlüssel. Wir hoffen mal, dass er bald fertig ist. Aber auf Windows ist er meistens ein bisschen schneller, weil der Zufallszahlengenerator in der Regel nicht ganz so gut ist wie auf anderen Systemen, wo er mehr Zeit braucht. Ja, jetzt habe ich ihn angelegt und Sie sagen mir, ich sollte ein Widerrufszertifikat erzeugen, damit ich den Schlüssel widerrufen kann. Preisfrage ist, wie verwende ich das Widerrufszertifikat, um den Schlüssel zu widerrufen? Ist ziemlich unklar. Also für den Benutzer. Ich sehe jetzt hier auch überhaupt nicht, was ich mit dem Widerrufszertifikat tun soll. Ich kann es erzeugen. Fehlt eine Library. Schön, nicht? Dann kann ich es auch nicht erzeugen. Okay. Aber trotzdem kann ich einen Speicherort auswählen, wo ich das abspeichern will. Das ist wirklich faszinierend. Ja, es konnte nicht erzeugt werden. Na gut, ich klicke mal auf Abbrechen und hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Jetzt habe ich das installiert. Es war schon recht herausfordernd und ich kann mir jetzt entscheiden, ich schreibe mir jetzt mal eine verschlüsselte E-Mail. Also von dem Demo-Account schreibe ich an meine Köln ccc.de Adresse, sage ich verschlüsselte Mail. Und ich habe jetzt alles installiert, das sollte gehen, also kann ich senden und ja, habe ich sie jetzt gesendet, ist sie verschlüsselt oder unverschlüsselt rausgegangen? Was würdet ihr erwarten? Also wahrscheinlich, nachdem ich E-Mail-Verschlüsselung installiert habe und weiß, dass ich mal ja verschlüsselte E-Mails senden kann, würde ich ja eigentlich erwarten, dass sie dass hier verschlüsselt rausgegangen ist. Aber wenn man sich die E-Mail genau anguckt, ist sie unverschlüsselt herausgegangen. Okay, zweiter Versuch. Ich klicke wieder auf Verfassen, gebe wieder meine E-Mail-Adresse ein und sage Test, oder ich sag mal, das Kennwort ist 23 und Inhalt ist siehe Betreff. Und weil ich das Kennwort nun verschlüsseln will, sage ich, okay, Enigmail, Nachricht bitte verschlüsseln. Ich möchte auch irgendwas konfigurieren, von mir aus auch das. Wunderbar. Jetzt klicke ich auf Senden. Jetzt fragt er mich nach Schlüsseln. Er findet keinen Schlüssel für diesen Empfänger. Was soll ich denn jetzt tun? Aber ich kann auf fehlenden Schlüssel herunterladen klicken. Das würde wahrscheinlich jeder tun, der das versucht. Ich bekomme natürlich wieder eine Sicherheitswarnung, dass ich etwas tue, was jetzt ganz gefährlich ist und meine Sicherheit unterwandert. In der Regel ist er was schneller. Aber wir hatten eben schon ein bisschen mit dem WLAN Probleme. Naja. Ich glaube, wir können das an diesem Punkt auch beenden. Interessant ist noch der Punkt, dass die Betreffzeile nicht verschlüsselt wird bei diesen E-Mails. Es wird nur der Inhalt verschlüsselt. Absender, Empfänger und Betreff werden nicht verschlüsselt. Er hat doch meinen Schlüssel gefunden. Also ich klicke jetzt auf Verwenden. Jetzt sollte er heruntergeladen werden. Und jetzt, er zeigte mir einen Fingerabdruck des Schlüssels. Er weiß, wieso mir dieser Fingerabdruck angezeigt wird. Was soll der Benutzer mit der Information jetzt tun? Preisfrage, ja?
Er soll jetzt was denjenigen von dem, mit dem er diese verschlüsselte Nachricht austauschen möchte, überprüfen, ob dieser Fingerabdruck von dem auch wirklich von demjenigen kommt.
Okay, und wie hilft ihm das Programm dabei? Also im Zweifel gar nicht. Also mir wird eine Zahl angezeigt, ja, hier haben Sie eine Zahl, das ist Ihre Zahl. Schön. Auf jeden Fall sehr unerwartet. Die Nachricht wird gesendet. Das heißt, sie sollte jetzt hier auch in dem Bereich der gesendeten Objekte hoffentlich langsam auftauchen. Das Kennwort ist 23. Die Installation ist kaputt. Ich kann mir den Quelltext anzeigen und da sieht man es eigentlich noch sehr genau, was ich sagte. Also die Betreffzeile wird unverschlüsselt übertragen und die verschlüsselte E-Mail ist im unteren Bereich. Ich wollte jetzt aber nicht die ganze Zeit auf Enigmail herumhacken, das wäre nicht fair. Was ich eigentlich machen wollte, ist strukturiert durch das Programm durchgehen. Ihr habt jetzt wahrscheinlich gemerkt, dass ich laut über die Entscheidungen gesprochen habe, die ich getroffen habe. Ich habe bei jeder Frage, die mir gestellt wurde, gesagt so, hey, was soll ich entscheiden? Was sind meine Optionen? Es ist auf der einen Seite sehr reflektiert, ich würde keine Fehlermeldung wegklicken. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein Ansatz, diese Anwendung strukturell zu testen. Also ich habe dich gerade gefragt, du hast diesen Job angenommen, als Experte mir zu sagen, was soll ich denn jetzt mit dem Fingerabdruck tun? Also das heißt, wenn wir beide jetzt diese Anwendung strukturiert testen würden oder du würdest dir einen einfachen Benutzer nehmen, hättest du einen sehr guten Eindruck, in welche Fehler der reinläuft und ob die Wahrnehmung, die der Benutzer hat, was der sieht, was angezeigt wird, auch tatsächlich eine irgendwie fundierte Wahrnehmung ist, in dem Sinne, sie ist richtig. Einfaches Beispiel hierfür sind Adressen, E-Mail-Adressen. Also ein Sicherheitsmensch weiß, die können gefälscht werden. Ein argloser Benutzer sieht, aber ja, die E-Mail kommt von mir oder sie geht an jemanden anders. Das heißt, hier wird etwas angezeigt. Das heißt, dieses Durchexerzieren des drüber Beratens über all die Schritte, die man tut, ist schon ein erster Ansatz, um das strukturell zu testen. Okay, soweit oder noch Fragen? Gut. Dann schauen wir mal Video. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das schon wer gesehen hat. Es geht um Social Engineering. Und hier gibt es sozusagen die Frage, wie man einen Account bei einer Bank oder einem Mobilfunkanbieter übernehmen kann als Hacker. Ich hoffe, man hört das jetzt. Sehr gut.
So I invited a few of the world's best hackers to try to hack me and show me where my vulnerabilities are. And now I'm going to meet them in Las Vegas for DEF CON, the biggest hacker convention of the year. They're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection.
Do you want to do a sample phishing call?
What's phishing?
Phishing is voice solicitation. And basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack.
Let's do it. Okay. Who are you going to call?
Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address.
I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it.
I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you.
Okay.
Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? I'm sorry. My husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we use to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome.
In just 30 seconds,
at gmail.com,
Jessica gets access to my personal email address.
Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account.
Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number.
5127.
To set up her own personal access to my account.
Wait, I'm sorry, so there's no password on my account right now? Can I set that up?
She even gets the support person to change my password.
Thank you so much for your help today.
So she just basically blocked me out of my own account.
I'll get her fed after this. All right, thank you.
Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account.
You're going to have to go on and change your password now because it's Jess, my name.
And all it took was a crying baby and a phone call.
Ja, ist schon ziemlich beeindruckend irgendwo. Aber springen wir mal gerade zurück und fassen das einfach mal zusammen. Die Person an der Hotline wurde zur Kooperation überzeugt. Also das kann Stress sein, das kann an die Hilfsbereitschaft appellieren sein. Das kann auch in Richtung Erpressung gehen, wenn es richtig übel kommt. In der Regel wird auch Rhetorik angewandt, das heißt im klassischen Sinne als Überzeugungskunst. Interessant ist irgendwie der Zusammenhang zu Usable Security an der Stelle. Die Person hat per Handy angerufen. Das heißt, die Rufnummer wurde übermittelt und einige Unternehmen werten die Anruf-Handynummer schon als Autorisierungsmerkmal oder als Authentifizierungsmerkmal. Also ich kenne eine Bank, die hat eine Liste mit hinterlegten Telefonnummern und wenn jemand diese Telefonnummer benutzt, um die Hotline anzurufen, ist er authentifiziert. Als technisch versierter Benutzer weiß man, okay, eine solche Telefonnummer kann dann gefälscht werden. Die Rufnummer, die ich an meinem Telefon sehe, ist nun wirklich nicht die Rufnummer, die der Anrufer hat. Also habe ich hier schon ein gewisses Missverständnis zwischen der Ausgabe der Telefonnummer und der Wahrnehmung des Callcenter-Mitarbeiter. Häufig haben wir die Situation, dass Fehler, Warnungen oder Bugs normal sind und ignoriert werden. Also das heißt, die Anwendungen, mit denen die Mitarbeiter in den Unternehmen arbeiten, sind instabil, sind schlecht gewartet, es erscheinen eben diese TLS-Fehler und somit ist dann auch nicht mehr wirklich unterscheidbar, ob jetzt das Problem daher kommt, dass irgendwie ein Angriff vorliegt auf das Callcenter, dass irgendwie Internetzugriffe gerade umgeleitet werden zu einer Tochterfirma oder einer anderen Zweigstelle oder ob jetzt alles im Sinne des Erfinders verläuft. Insbesondere wird es schwierig, wenn das Umgehen von Hürden und Schranken Gewohnheit ist. Also wenn ich jemanden bewegen will in meinem Sinne ein Sicherheitsmerkmal oder ein Vier-Augen-Prinzip zu vernachlässigen, weil ich ihn überzeugt habe, es zu tun oder überzeugen will, es zu tun. Und für meine Zielperson ist es üblich, all diese Warnungen zu ignorieren, ja, dann habe ich recht gute Karten, sie davon zu überzeugen. Häufig haben wir auch das Problem gehabt, wie wir eben in dem E-Mail-Client gesehen haben, dass der Benutzer vom Computer überfordert ist. In dieser Überforderung natürlich auch ein bisschen hilflos ist. Also das heißt, wenn er jetzt im Sinne der Kooperationsüberzeugung hilfsbereit sein will und der Angreifer bietet ihm dann ja irgendwie den Zweig, ach, das Problem kenne ich, klicken Sie einfach weiter, kann ich auch nicht beurteilen, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, dann ist der Benutzer auf jeden Fall in einer Situation, wo er ziemlich viel Schaden anrichten kann. Anders gesagt oder andersherum gedacht, wenn ich jetzt als Entwickler eine Software schreiben möchte, die eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen Social Engineering hat, also die idealerweise Social Engineering-Attacken verhindert oder zumindest erschwert, da muss ich eine Software bauen, die erstmal strukturiert, einheitlich und vorhersehbar arbeitet. Also das in dem Moment, wo vielleicht ein technischer Angriff parallel zum Social Engineering-Angriff erfolgt, dass der Benutzer sofort sieht, hey, meine Anwendung verhält sich ja gerade ganz komisch und ich kann echt nicht weitermachen. Insbesondere sollte er nicht erwarten, dass er Fehler in der Anwendung sieht oder dass die Anwendung ihm Entscheidungen zumutet, die er nicht treffen kann. Also dann auch nicht im Sinne des Angreifers trifft. Die Anwendung sollte auch keine illegalen Abkürzungen zulassen. Da ist es durchaus wichtig, ein konsistentes Gesamtbild zu haben. Also Anekdote, ich war angestellt bei einem Kunden und die hatten ein Callcenter. Und dieses Callcenter war dazu da, das Adressbuch zu verwalten und Kennwörter zurückzusenden. Zurückzusetzen. Die Kennwortrücksetzabteilung dieses Kennworts hat mich anhand meiner Telefonnummer authentifiziert. Also, wenn ich von der richtigen Rufnummer angerufen habe, dann haben sie mein Kennwort zurückgesetzt und haben mir geholfen. Die Adressbuchabteilung hat gar keine Authentifizierung verlangt, um eine Telefonnummer ins Adressbuch einzutragen. Also konnte ich das Henne-Ei-Problem lösen, indem ich zunächst meine Handynummer ins Adressbuch eingetragen habe und 2 Minuten später die Kennwortrücksetzabteilung angerufen habe. Es ist natürlich auch irgendwie eine illegale Abkürzung, die jetzt nicht wirklich an der einen oder an der anderen Anwendung liegt, sondern wirklich im Zusammenspiel des gesamten Systems passiert. Auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn nun der Angreifer in einer Social Engineering-Attacke einen Callcenter-Mitarbeiter unter Stress setzt, dann muss die Anwendung auch gut und einfach benutzbar sein. Weil das führt dazu, dass der Mitarbeiter sich wieder ein Stück weit sicher fühlt, genau was erwartet und auch etwas schwieriger unter Druck gesetzt werden kann nach dem Motto, ich habe alles unter Kontrolle, machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Anliegen wird genauso bearbeitet, wie das jetzt hier passiert und mein Computer funktioniert astrein. Ich denke, der Zusammenhang zwischen Usability und Social Engineering ist da, ist ziemlich offensichtlich, aber natürlich ist Usability nicht das einzige Werkzeug, mit dem man Social Engineering verhindern kann. Also eine gewisse Awareness oder Ausbildung der Mitarbeiter gehört natürlich genauso dazu. Fragen dazu noch? Oder Anmerkungen? Keine? Okay. Dann machen wir mal weiter. Wir haben jetzt gesehen, was das Problem ist. Wir haben gesehen, dass Mirai entsteht aufgrund von Konfigurationsfehlern oder zumindest in Anfangszeit entstanden ist. Wir haben gesehen, wie schwierig es ist, sicher eine E-Mail zu verschlüsseln. Und wir haben gesehen, wie Social Engineering das Problem eigentlich erschwert. Jetzt wollen wir aber zu einem Ergebnis hinkommen und werden uns der Lösung etwas strukturierter annähern. Springen wir nochmal zurück. Was genau ist eigentlich Usability? Ich habe das Bild von einem Arbeitskollegen, der macht einen sehr schönen Workshop über Usability. Und der zeigt Usability immer mit 2 T-Kannen und sagt, ja, eigentlich haben beide T-Kannen alles, was eine T-Kanne braucht. Sie haben einen Bauch, da kann man den Tee einfüllen. Sie haben einen Deckel, der verhindert, dass der Tee schnell genug abkühlt. Sie haben einen Henkel, um sie zu tragen. Und sie haben einen Ausguss, um den Tee irgendwie auszugießen in die Teekasse. Aber es ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dass die Teekanne auf der linken Seite von der Benutzbarkeit sehr schwer ist weil der Benutzer sich höchstwahrscheinlich den heißen Tee über den Arm gießt, wenn er sie benutzt. Wohingegen die Teekanne auf der rechten Seite in der Benutzung wesentlich einfacher ist. Kleines Detail, große Wirkung. Es gibt noch einen ISO-Standard dazu, der genau sagt, was ist Usability. Das ist der ISO-Standard 9241. Und der sagt, Usability ist das Ausmaß, in dem ein Produkt, wichtig, durch einen bestimmten Benutzer, wichtig, in einem bestimmten Kontext, wichtig, genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Also, Usability bezieht sich immer auf ein Produkt. Ich kann nicht die Usability von irgendwas evaluieren, ohne genau zu sagen, was. Und ich kann auch nicht sagen, ob irgendwas Usability ist, ohne zu sagen, was. Ein ganz wichtiger Punkt ist, es geht immer um einen ganz konkreten Benutzer. Ich kann keine Aussagen über alle Benutzer auf dieser Erde treffen, sondern ich muss mir schon ganz konkret vorstellen, wer ist denn der Benutzer meines Produkts und kommt dieser Benutzer, den ich gerade vor mir habe, mit dem Produkt klar. Ein anderer Punkt ist irgendwie der Kontext. Natürlich ist die beiden Teekannen sind wunderbar zum Aufbewahren von ersparten Eurostücken gedacht. Aber hilft auch nicht weiter an der Stelle, um das Problem zu finden. Also neben dem Kontext ist auch irgendwie die Frage, was ist das Ziel dieser Geschichte? Ist das jetzt Tee einschütten? Ist das Euro-Stücke aufbewahren? Also hängt Usability auch immer von dem Ziel ab, was ich mit der Teekanne erreichen will. Gut, ich möchte gerne effektiv sein, ich möchte das Ziel erreichen. Ich möchte gerne effizient sein, mit möglichst wenig Ressourcenaufwand. Und ich möchte am Ende das Ziel zufriedenstellend erreicht haben. Wenn ich all diese Punkte berücksichtigt habe, habe ich eine gute Usability. Und mit anderen Worten, wenn ich die Usability einer Software evaluieren möchte, dann schaue ich mir an, kommt der Benutzer damit klar, erreicht er sein Ziel, ist alles okay, dann ist die Software usable. Und genau nach dieser Herangehensweise werden auch Usability-Tests gemacht. Also, ihr habt vielleicht schon mal gesehen, dass ihr hinterher einen Fragebogen nach einer Bestellung ausfüllen müsst. Hat euch die Bestellung jetzt gefallen? Dann könnt ihr Sternchen geben oder Ähnliches. Und so wird dann die Usability evaluiert. Und wenn man es kompliziert machen will, nimmt man ein großes Usability-Labor, setzt die Probanden dahin, zeichnet sie auf Video auf und guckt, ob sie schnell sind oder welche Probleme existieren. Die interessante Frage ist jetzt, reicht das? Also wenn ich jetzt eine Software habe, die nach ISO 9241-11 usable ist und es ist eine Security-Software wie Enigmail, ist sie dann sicher? Also reicht es als Entwickler, wenn ich Usability-Experten, der diese Normen kennt, damit beauftrage, meine Software usable zu machen und die Usability zu evaluieren? Und genau diese Frage haben sich auch wieder diese Personen auf diesem Why Johnny Can't Encrypt Paper gestellt. Hatten wir eben drüber gesprochen, 1999. Und die haben auch gesagt so, ja, genau diese Benutzerfehler tragen zu den meisten Security-Fehlern bei. Ist es einfach nur schlechte Usability? Ist Enigmail halt nicht usable oder steckt noch mehr dahinter? Und deren Erkenntnis war eigentlich, es steckt noch mehr dahinter. Eigentlich braucht man ein anderes Verständnis von Usability als jetzt in diesem ISO-Standard, um diese Sicherheit zu erreichen. Und wie sind Sie darauf gekommen? Sie haben nämlich auch PGP 5 nach diesen ISO-Usability-Kriterien bewertet und da hat es in deren Test noch nicht mal schlecht abgeschnitten. Also die ganze GUI war nach damaligem Stand der Technik, heute sehen die alle schöner aus, hinreichend usable. Und das hat die Autoren auf die Idee gebracht, etwas genauer zu untersuchen. Einerseits, welche zusätzlichen Kriterien muss man fordern? Also wie muss man diesen ISO-Standard erweitern, um Usable Security und Privacy zu haben? Und andererseits, was sind denn eigentlich die Punkte, woran das irgendwie scheitert? Ich habe mal das so gegenübergestellt, was sie da identifiziert haben. Die haben einmal gesagt, wir erweitern den Usability-Begriff wie folgt. Die Security Software ist usable, also ist halt usable, wenn die Personen, die sie verwenden, einerseits bewusstbar gemacht wird, dass sie gerade einen sicherheitskritischen Task erledigen. Zum Beispiel eine E-Mail senden, die unverschlüsselt ist oder eine E-Mail senden, die verschlüsselt ist. Unabhängig davon, ob Sie die E-Mail schnell gesendet haben und ob es effektiv war, dass sie angekommen ist und Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Zweitens, die Benutzer sollen herausfinden, wie sie das tun. Also die Software soll ihnen auch erklären, was sie jetzt mit dem Fingerprint erledigen sollen. Dritter Punkt ist, die Benutzer sollen keine gefährlichen Fehler machen. Relativ offensichtlich, heißt aber auch, diese Fehler zu evaluieren. Das ist in dem ISO-Standard nicht drin. Und sie sollen sich in dem User-Interface der Software so weit wohlfühlen, dass sie sich auch vorstellen können, die Software weiter zu verwenden. Dem Ganzen stehen diese fünf Probleme gegenüber. Das eine ist der unmotivierte Benutzer. Security ist erstmal nicht unbedingt seine Aufgabe. Der will seine Arbeit erledigen, der will eine E-Mail schreiben und er will möglichst schnell diese E-Mail geschrieben haben. Und er möchte nicht noch 20, 30 Minuten sich um die Verschlüsselung dieser E-Mail kümmern. Also das heißt, mit Punkt 4, der Benutzer soll sich halt wohlfühlen, muss man irgendwie die Tatsache in Einklang bringen, dass der Benutzer eigentlich nicht motiviert ist. Also der zweite Punkt ist eine gewisse Abstraktion. Also der Security-Status ist furchtbar abstrakt. Ich muss in den Quellcode eine E-Mail reingucken, um zu sehen, was verschlüsselt worden ist und ob es verschlüsselt worden ist. Der Benutzer hat wenig Verständnis für die interne Kryptografie, die darin passiert und kann auch nicht beurteilen, ist das jetzt gut oder ist das schlecht und was ist da passiert und welche Algorithmen greifen da ineinander. Also ziemlich abstrakt. Üblicherweise gibt es auch kein Feedback. Als ich die E-Mail unverschlüsselt gesendet habe, war sie raus. Ich wurde nicht gewarnt, hey, Sie haben gerade eine unverschlüsselte E-Mail gesendet, da hat das Kennwort drin gestanden, das ist aber blöde, sondern ich muss halt selber drauf kommen, dass ich hier gerade eine E-Mail mit unverschlüsseltem Betreff gesendet habe. Die vierte Sache ist die Stalltüreigenschaft. Wenn die Stalltür offen ist, ist das Vieh weg. Also wenn ich das Geheimnis einmal unverschlüsselt gesendet habe, ist es veröffentlicht. Da kann ich es hinterher noch genauso häufig verschlüsseln, wie ich will. Es bringt nichts. Aber unterscheidet sich Security-Software auch erheblich von, naja, ich sag mal, einer Textverarbeitung. Wenn ich in der Textverarbeitung den falschen Knopf drücke und den Text gelöscht habe, drücke ich auf rückgängig und er ist wieder da. Bei der E-Mail, die unverschlüsselt gesendet wurde, geht das nicht. Es gibt kein rückgängig, die Information wird wieder reingeholt und der Angreifer hat das Kennwort nicht gesehen. Insofern sind Fehler plötzlich gefährlich. Also in LibreOffice oder Microsoft Word ist es nicht gefährlich, den Text aus dem Dokument zu löschen, aber als Security-Software ist es gefährlich, eine unverschlüsselte E-Mail zu senden. Somit haben wir plötzlich ein völlig neues Verständnis von Kriterien, die man in der Usability-Evaluation auch berücksichtigen muss. Und man kann sagen, okay, klassische Usability genügt an der Stelle nicht. Ist jetzt die Frage, wie wir mit dem Ergebnis umgehen. Also ist es ein Forschungsergebnis? Ja, es ist eine sehr schöne Forschung. Es war ein Durchbruch, der wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen hat, dass diese Soups eingerichtet wurde, interessant gefunden wurde. Hilft uns als Entwicklern aber noch wenig. Also wir wissen halt, es ist recht kompliziert. Schauen wir mal an, wie wir nun diese Software entwickeln. Erstmal ist es wichtig, dieses Design-Ziel, Usable Privacy und Security, wirklich von Anfang an zu verfolgen. Also ich kann nicht in dem Moment, wo ich die Software schon habe und alles ziemlich Grütze ist, noch versuchen, das irgendwie zu retten, sondern es muss wirklich von Anfang an stehen. Eine interessante Sache ist die sogenannte Design-Persona. Also das ist ein Begriff aus der Usability-Forschung, wo von den Benutzer oder Benutzerinnen ein Steckbrief erstellt wird. Sehr konkret mit Name und Foto. Zum Beispiel, das ist Max Maria Mustermann. Er hat dieses Foto. Er oder sie ist 28 Jahre alt, hat einen Studienabschluss und benutzt den E-Mail-Client, um mit ihren Freunden zu kommunizieren. Das wird aufgehangen und dem Entwicklerteam gezeigt. Und anhand dieser festgelegten Design-Persona, da kann dann entschieden werden, ob Usability erreicht ist, weil ich brauche ja irgendeine Person. Oder auch wenn ich einen Usability-Test machen will, dann weiß ich auch, welche Leute ich rekrutieren will. Interessant ist, dass es in der Security-Welt etwas gibt, was eigentlich so ähnlich ist. Das ist das sogenannte Threat-Modeling. Also da wird bei einer Person, die einer Bedrohung ausgesetzt ist, ausmodelliert, wie diese Bedrohung aussieht und welche Bedrohung es eigentlich genau ist. Also wenn ich die Chance habe, Erkenntnisse aus diesem Threat Modeling in diese Design-Persona einzubeziehen, dann wissen auch die Entwickler genau, vor welchen Gefahren sie die Person, also ihre Benutzer, tatsächlich schützen. Interessanter Ansatz. Anderer Ansatz, auch ein Beispiel, ist, ich habe also nun diesen unmotivierten Benutzer, der vielleicht auf den falschen Knopf klickt und vielleicht einen gefährlichen Fehler macht. Da gibt es in der Usability oder in der Psychologie besser gesagt zwei Elemente, die man da gut verwenden kann. Das ist Nudging und Gamification. Nudging heißt, der Benutzer wird so ein bisschen darauf hingeschubst, die richtige Entscheidung zu treffen. Also auf einem Android-Sperrbildschirm, wenn man das Handy anschaltet, da wird der Kreis mit dem Endsperrsymbol größer und kleiner und der Benutzer weiß, ich werde da hingeschubst, ich muss jetzt hochziehen, um den Bildschirm zu entsperren. Das ist halt Nudging. Und Gamification heißt, dass im Sinne eines Spiels der Benutzer belohnt wird, wenn er etwas getan hat. Also, um bei dem Beispiel E-Mail zu bleiben, wenn er diesen Fingerprint jetzt erfolgreich verglichen hat, dann kann vielleicht ein fröhlicher Smiley erscheinen oder in irgendeiner Art und anderen Weise wird er belohnt. Die Art und Weise, welche Belohnung zieht, ist eben Gamification. Eine zweite Strategie, die haben wir eben schon mal so angetastet, findet in der Product Discovery Phase statt. Product Discovery Phase ist typischerweise vor der Implementation eines Werkzeugs. Ich habe hier mal zwei Arbeitskollegen von mir auf ein Foto getan, die in einer App entwickeln. Und hier sieht man jetzt ausgedruckt alle möglichen Android-Screens. Und bevor sie jetzt diese Arbeit gemacht haben, wirklich diese App in allen Details auszuimplementieren, haben sie sich an dieses Whiteboard gestellt und einfach mal überlegt, so findet der Benutzer sich da zurecht. Also das heißt, die waren schon in der Lage, ein Gefühl für die Usability der Anwendung zu bekommen, ohne sie tatsächlich zu bauen. Und auch von vornherein die größten Probleme zu erkennen und den Aufwand, der bei diesen Fehlern entsteht, zu vermeiden. Hier kann man natürlich genau die gleichen Techniken anwenden, die ich eben bei Enigmail gemacht habe. Ich kann einen Cognitive Walkthrough machen, also dass sich ein Security-Experte auch mal an dieses Whiteboard stellt und sich überlegt, so was sehe ich da gerade? Wird da vielleicht was angezeigt, was mir nicht angezeigt werden sollte? Wie verlässlich sind die Angaben? Wird da ein E-Mail-Empfänger angezeigt, der vielleicht gefälscht werden konnte? Oder auch die zweite Möglichkeit ist dieses Think Aloud. Ich stelle einen Benutzer vor diese Wand, einen Kollegen, vielleicht jemand, der nicht unbedingt in der Domäne oder in der Security drin ist, der vielleicht eher Administration macht oder Assistenz. Und die kann auch mal sagen, wie sie die Angaben auf dem Bildschirm wahrnimmt. Und wenn der Security-Experte mit einem offenen Ohr dahinter sitzt, dann sieht er auch schon, okay, hier weicht eine Wahrnehmung ab. Hier glaubt die Assistenz vielleicht, dass die Telefonnummer, die übermittelt wurde, auch tatsächlich die Telefonnummer eines Anrufers ist. Ein dritter Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist Usability, gerade auch Usable Security, zu einem Abnahmekriterium zu machen. Es gibt in der Regel ein UAT, das ist der User Acceptance Test. Wenn ich auf der Arbeit mit meinen Kollegen eine Anwendung programmiert habe und die soll jetzt in Produktion genommen werden, wird die zuerst auf einem System installiert, auf das die Benutzer draufgehen und prüfen können, ob die Features, die da drin sind, auch tatsächlich funktionieren. In der Regel findet da aber nur eine Evaluation auf Features statt. Also es werden die Testcases werden aufgeschrieben. Im einfachsten Fall sind es irgendwelche MS Word oder LibreOffice-Dokumente oder in Tickets oder welche Tools da auch immer verwendet werden. Aber es gibt in der Regel keinen Kollegen, der mal über die Schulter schaut, welche Fehler werden gemacht, wo hapert es mit der Usability, welche Fehler erscheinen, welche Fehlermeldungen werden weggeklickt, welche wurden jetzt weggeklickt, ohne gelesen worden zu sein. Und werden jetzt diese Usability-Kriterien nach ISO-Standard oder auch nach der Erweiterung von Witten und Tiger ebenso umgesetzt. Insofern ist es halt wichtig, nicht nur die Funktion einer Anwendung zu testen, sondern auch die Usability einer Anwendung zu testen. Auf das Projektvorgehen bezogen ist Feedback somit sehr wichtig. All diese Fehler, die da entstehen, sind entscheidend. Ich meine, erkannt werden, die sind entscheidend. Also wenn das gründlich gemacht wird, ist das der Moment, wo der Security-Experte erkennt, okay, wir haben jetzt einen Benutzer vor die IP-Kamera oder vor diesen WLAN-Richtfunk gesetzt und er hat es gerade konfiguriert, ohne ein Kennwort zu setzen. Das ist genau der Moment, wo es auffällt. Und dann muss dieses Feedback natürlich auch in die Entwicklung einbezogen werden. Das heißt, es muss ein Ticket geben, das sagt so, hey, die Software hat einen Bug, die kann ohne Kennwort konfiguriert werden. Und genau hierfür muss es beachtet werden. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch die Chance, mit dem Produkt, was man entwickelt, eine höhere Benutzerakzeptanz zu erreichen. Und das ist immer gut, wenn man es verkaufen will. Jetzt ist halt noch die Frage, wie man diese Usability gut evaluieren kann. Ich kann es natürlich so machen wie die Uni. Ich kann meine Studenten in dieses aufwendige Labor tun, diese ganzen Testleiter nehmen und hinterher eine schöne Studie publizieren. Aber das hilft mir in der praktischen Welt wenig. Und mein Arbeitskollege, den ich eben schon mal zitiert habe, hat da gesagt so, hey, eigentlich das Thema, was wir machen, ist sogenanntes Lean Usability Testing. Da verzichtet man auf nahezu alle möglichen Personen, die in so einem großen psychologischen Usability-Labor drin sind. Auf die Agentur zur Rekrutierung verzichtet man, auf den Protokollanten verzichtet man. Vielleicht kann man auf den Testleiter verzichten unter Umständen, aber man kann eben nicht auf den Benutzer verzichten. Und für ihn sind irgendwie zwei Ausprägungen denkbar. Das eine ist das sogenannte Guerilla-Testing. Das ist ein Usability-Test, der kann der Stand in der Kantine sein. Also der wurde echt schon mal beauftragt von einer Firma, die Usability einer internen Anwendung zu beurteilen. Und dann hat er sich mit Kaffeebechern, die es dann gratis gab, dahingestellt. Und jeder, der diese Kantinentreppe herunterkam, wurde eingeladen, mal den neuen Online-Shop oder wie auch immer zu testen. Das funktioniert ganz gut. Wir haben sowas im Freifunk-Projekt auch mal gemacht, wo wir auf der Frostcon so ein kleines Hack-Center aufgebaut haben. Da konnten sich die Leute hinsetzen, in 10, 20 Minuten ihren Freifunk-Router flashen und dann sah man auch ungefähr, ist die Usability eben da oder ist die Usability eben nicht da. Eine Alternative zu diesen Guerilla-Testings ist ein Remote-Test. Also über eine Videokonferenz-Software mit dem Benutzer zu sprechen, das macht es halt einfach, wenn der nicht da ist. Zum Beispiel war das Projekt für eine Auslandsagentur im akademischen Umfeld, Seiten für ausländische Studenten zu erstellen, die dann als Gaststudenten nach Deutschland kommen. Nun ist es natürlich von den Reisekosten sehr aufwendig, nach Russland, Frankreich oder so zu reisen und dann mit den Studenten die Homepage auszuprobieren. Also haben sie das halt remote gemacht und somit konnten sie auch recht viel einsparen. Ziel ist immer, ein direktes Feedback zu bekommen und auch eine Antwort auf einfache Fragen zu bekommen. Also es sind keine komplexen Tests, die der Benutzer macht. Wenn er vielleicht essen will in der Kantine, muss der Test nach 5 oder 10 Minuten zu Ende sein. Ist jetzt noch die Frage, funktioniert das gut oder funktioniert das schlecht? Es gibt sozusagen zwei Experten in dem Bereich. Das eine ist der Steve Krug, der auch einen Blog hat in diesem Bereich. Und der sagt, ja, ein Nutzer ist 100% besser als gar keiner. Also bevor ich darauf verzichte, einen Usability-Test zu machen, weil ich denke, ich brauche 10 Leute, die Kosten explodieren, sollte man sich auf jeden Fall immer einen nehmen. Das bringt sofort was. Und 3 Nutzer sind meist ausreichend, um sozusagen die größten Probleme zu erkennen. Und der Usability-Test sollte oft ausgeführt werden, das heißt wiederholt werden. Und und halt auch möglichst früh. Es ist nicht immer wichtig, repräsentative Nutzer zu befragen. Also die Probleme bei EnigMail, die aufgetreten sind, erkennt jeder, der es installiert. Also das sieht man ziemlich direkt. Es gibt noch einen anderen, der in der Usability-Szene recht bekannt ist. Das ist der Jakob Nielsen, der auch einige Bücher zu dem Thema geschrieben hat und das auch seit 10 Jahren und länger, also eigentlich seit Jahrzehnten verfolgt. Der hat sich auf den Punkt gestellt und hat gesagt, ja, diese ganzen elaborierten Usability-Tests sind eigentlich verschwenderisch. In der Regel bekommt man die besten Ergebnisse, wenn man nicht mehr als 5 Benutzer hat und immer viele kleine Tests macht. Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Wir rekrutieren 100 Leute und diese 100 Leute schaffen es nicht, bei diesem EnigMail dieses GNU-PG wiederzufinden, wo sie es installiert haben. Ja, also das Problem, was ich gerade hatte. Dann hat man natürlich sehr viele Leute bezahlt, aber das Problem war recht offensichtlich und da ist die Verschwendung recht naheliegend. Da unterscheidet sich so ein bisschen dieser pragmatische Ansatz der Industrie, die einfach nur sehen will, wo ist das Problem, was mein Produkt unsicher macht oder was dazu führt, dass es sich nicht verkauft, von dem der akademischen Forschung, die natürlich irgendwo eine repräsentative Studie auch quantitativ veröffentlichen wollen. Ja, ein Punkt würde ich gerne noch machen heute, der weicht so ein bisschen vom Thema ab, und zwar ist das Thema API Usability. All diese Ideen, die wir jetzt auf ein grafisches Benutzerinterface geworfen haben, die können wir auch auf APIs übertragen. Zum Beispiel, man kann sich überlegen, ist OpenSSL, also als TLS-Library, soweit gut benutzbar, dass Programme, die Library verwenden, alle Daten sicher verschlüsseln und alles soweit gut funktioniert. Und von der Uni Bonn, wo ich auch studiert habe, in Zusammenarbeit mit der Uni Hannover, ist nun eine Studie erschienen, Rethinking SSL Development in an Appified World. Und das war in den Proceedings der 20. ACM, also eine Forschungskonferenz über Computer and Communication Security 2013, also noch recht jung. Und die haben sich Android angeguckt und haben sich einfach mal angeguckt, wie verwenden diese Android-Apps die in Android eingebaute SSL-Library. Einerseits haben sie das automatisiert gemacht, das heißt, die haben eine große Menge Apps heruntergeladen und geguckt, sind da ja im Binärcode bekannte Probleme drin, und andererseits haben sie es manuell gemacht. Hier mal die Ergebnisse. Also mit der statischen Code-Analyse haben sie 13.500 dieser populären Apps aus dem Google Play Store genommen, und zu dem Zeitpunkt, wo sie die Studie gemacht haben, hatten 17,28% ein Problem mit der Zertifikatsvalidierung in HTTPS. Das ist genau dieser Browserfehler, den ich euch am Anfang gezeigt habe. 1070 hatten den Code in irgendeiner Weise kritisch verwendet, sodass er irgendwie hätte missbraucht werden können. Und sie haben es noch ein bisschen eingeschränkt. Sie haben gesagt, okay, 790 dieser Apps würden alle beliebigen Zertifikate akzeptieren. Das heißt, dieser Fehler würde nicht auftreten, was natürlich schon ziemlich übel ist, weil ein Angreifer sein eigenes Zertifikat ausstellen kann. Und 284 akzeptieren jedes irgendwie gültige Zertifikat, aber auch für jeden Server. Also das heißt, wenn ich ein Zertifikat für meinen Server ausgestellt habe, dann würde die Anwendung das auch als Server, also als Zertifikat für Google oder Microsoft akzeptieren. Das sollte nicht passieren. Auf diese Art und Weise kann ich auch Verkehr mitlesen. Und jetzt haben sie sich aus dieser großen Menge problematischer Anwendung 100 rausgeguckt, die interessant waren. Also nach dem Motto, die haben eine größere Verbreitung und hier wird es interessant. Und da hatten sie ein ähnliches Bild, 21 haben alle Zertifikate, 20 alle Hostnames akzeptiert, und am Ende hatten sie jede Menge Zugangsdaten so erhalten können, indem sie die TLS-Verbindung von diesen Apps angegriffen haben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, sind denn die App-Entwickler blöd, dass sie solche Bugs produzieren, oder ist die Android-API so schlecht, dass sie auch so eine falsche Verwendung zulässt? Meiner persönlichen Meinung nach liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ich kann immer schnell und einfach irgendwas programmieren, was kaputt ist, aber ich weiß auch von einigen APIs, insbesondere nachdem ich mal eine OpenSSL-API mit Ruby versucht habe anzusprechen, dass die so kompliziert sein können, dass es gar nicht klar ist, ob ich jetzt überhaupt einen Fehler gemacht habe oder nicht. Und auch wenn ich einige Stunden auf den Code schaue, anderen Code lese, habe ich immer noch keine hundertprozentige Sicherheit, ob ich das irgendwie richtig gemacht habe. Also nochmal zusammengefasst, all diese Überlegungen für Usability können sich genauso auf API beziehen. Und wer vielleicht in einem größeren Unternehmen ist, wo das ein Thema ist, der kann sich auch mal überlegen, eine Source-Code-Analyse zu starten, ob wirklich alle Anwendungen in diesem Unternehmen sicherheitskritische Basisbibliotheken auch tatsächlich korrekt verwenden, also wenn man sie so als gemeinsam genutzte Projekte zur Verfügung stellen. Ja, wir kommen zur Zusammenfassung des heutigen Tages. Wir haben es fast geschafft. Also, drei Punkte solltet ihr auf jeden Fall heute mit nach Hause nehmen, auch wenn ihr zwischendurch abgehangen wart, eingeschlafen wart oder was auch immer gemacht habt. Erste Sache ist, Security-Software ist häufig schwer benutzbar. Es ist eine inhärente Eigenschaft, ist halt so. hängt mit dem zusammen, was sie tut, haben wir darüber geredet. Aber auch Security und Privacy sind ein Bestandteil von Standardsoftware. Also ich kann jetzt nicht sagen, es ist ein esoterisches Ding, interessiert mich nicht. Hier mit diesem WLAN-Router habe ich halt das Mirai-Botnetz gebaut. Zweiter Punkt ist, Privacy und Security gehören zur Usability. Ein System, was technisch sicher ist, kann immer noch gehackt werden. Wir hatten diese Behauptung, dass 90-95% aller Systeme tatsächlich durch falsche Konfiguration gehackt werden. Insofern ist Usability wesentlich für sichere Software. Und sogar, man kann sich auf den Punkt stellen, dass Social Engineering durch schlechte Usability begünstigt wird. Oder anders gesagt, gute Usability erschwert Social Engineering. Der dritte Punkt ist, als Take-Home-Message, wenn ihr Software entwickelt, dann berücksichtigt Evaluationsergebnisse von Usability. Hört auf Benutzer, die euch sagen, hey, das ist schlecht, und fügt diese Ergebnisse auch wieder in eure Entwicklung mit ein. 3 Punkte. Soweit, so gut? Habt ihr noch Fragen? Oder was haltet ihr von der Idee? Ich glaube, wir haben da so ein Fragenmikrofon, wenn jemand was sagen will. Ike hält es gerade in der Hand. Ihr seid jetzt gefragt. Das ist jetzt nichts, wo ich was erzählen kann. Habt ihr das Gefühl, dass Usability von Security Software euch betrifft? Habt ihr vor dem Problem gestanden, mal eine gute Usability zu erreichen für Security Software? Oder wie glaubt ihr, können wir diese Ergebnisse, die jetzt in der Forschung erstanden sind, als Open Source Community nutzen oder auch im beruflichen Umfeld verwenden? Ah, da hinten winkt einer.
Also ich muss zugeben, ich bin jetzt schon so gestandener Linux-Nutzer und nutze irgendwie GPG auf der Kommandozeile, und es passiert mir regelmäßig, dass ich mich irgendwie blöd fühle, weil ich GPG irgendwie sage so, ich möchte was verschlüsseln an den und den, und dann sagt mir GPG so, ja, du hast mir nicht genau gesagt, was ich machen soll, ich rate jetzt mal, was ich tun soll. Und meistens klappt das, aber manchmal fragt es mich dann noch so, also ich gebe so einen Empfänger an und dann sagt es, ja, du hast jetzt irgendwie keinen Empfänger angegeben, oh doch, hier ist ein Empfänger und jetzt drück nochmal Enter, falls du wirklich nur diesen einen Empfänger willst, wo ich mich so frage, so, okay, was mache ich falsch, warum, und ich bin ja eigentlich schon erfahren und groß und erwachsen, und irgendwie fühle ich mich von dem Programm missverstanden und manchmal auch ein bisschen verhätschelt. Und gerade so GPG ist halt so ein so wichtiges Tool. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie Journalist bin, der irgendwelche Whistleblower damit betreuen soll oder so, dann denke ich mir so, oh mein Gott, wie soll das nur gut gehen?
Ja, gehörst du auch wie ich zu den Menschen, die mal einen privaten Key verloren haben, wo ein öffentlicher Schlüssel mit unbegrenzter Gültigkeit auf einem Server liegt?
Zum Glück nicht. Wobei, was ich letztens gemacht habe, war einen zusätzlichen Schlüssel generieren. Ja. Und jetzt verschlüssel, also den habe ich zum Glück nur lokal generiert und auch nirgendwo hingepusht und so. Also auch den Public Key nirgendwo auf irgendwelchen Key-Servern. Aber lokal bei mir verschlüssel ich jetzt Programme an so einen absichtlich kürzer gehaltenen Schlüssel. Ja. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich GPG beibringe, dass mein Hauptschlüssel immer noch der längere Key ist. Wahrscheinlich hätte ich eine UID anlegen sollen oder so. Ne? Das weiß ich jetzt halt als schon so ein bisschen erfahrener User. Aber hey, ich weiß echt nicht, wie jemand, der irgendwie keinen Zugang zu Kryptografie hat und auch mit PC-Software allgemein eher weniger rumspringt, das machen soll. Ich habe lange Zeit auch Thunderbird mit Enigma genutzt für meine Mails. Das war okay, wenn man einmal die automatisch Keys runterladen Settings gefunden hat und wenn der Key-Server gerade nicht streikt und so, aber das ist irgendwie noch nicht das Gelbe vom Ei, und jetzt bin ich noch auf Evolution gewechselt. Und da hatte ich sehr oft das Problem, dass ich so sage, ja, GPG Import Key, ne, irgendwie hol dir vom Key-Server den Key für diese Person, Und dann tippe ich meine Mail in Evolution und klicke auf Absenden. Und Evolution so, ja, leider kein Key für diese Person. Ja, stellt sich raus, es gibt eine Checkbox, wo man Evolution sagen soll, dass es allen Keys vertrauen soll, die es irgendwie lokal hat. Und bis man das rausfindet aus der Fehlermeldung, ja, wahrscheinlich ist kein Key für diese Person vorhanden, ist halt auch wieder so, oh mein Gott, wer hat das gebaut? Und wie soll das irgendwer, der sich nicht damit auskennt, verstehen?
Ja, ich finde zwei Ideen von dir da interessant. Also das eine ist die Überlegung, du sagst ja genau, wer sich damit auskennt. Meiner Meinung nach ist das ein großer Kritikpunkt an diesen Usability-Studien. Wir haben recht prominente Benutzer von GNU.pg, die jetzt auch im Sinne der Spendenkampagne in Videos erklärt haben, wer sie sind und warum sie das verwenden. Und viele von denen hatten wirklich Trainings. Die haben gelernt, wie sie diese Software verwenden. Und es gibt auch ein Zitat von, ich weiß gerade nicht wem, der sagte, dass die Trainings wirklich ziemlich effektiv sind. Und ist man auch irgendwie bei der Design-Persona, die halt irgendwie sagt, so hey, die hat ein Training jetzt bekommen. Und wenn jetzt eine Universität sich 10 Studenten schnappt und oder 12, wie das hier war, und dann feststellt, dass ein Viertel davon ihre Geheimnisse unbeabsichtigt im Klartext überträgt, dann ist es schwierig, sowas zu vergleichen. Und es wäre schöner, wenn solche Studien etwas mehr Aufwand in die Auswahl ihrer Probanden investieren. Aber das ist natürlich klar. Also eine Universität müsste halt schon sehr viel Geld auch bezahlen, um in einem Unternehmen wirklich die Arbeitszeit der Mitarbeiter zu bekommen. Die sind nicht so günstig zu rekrutieren wie Studenten, die man mit einem Einkaufsgutschein locken kann. Und die zweite Sache, die ich interessant finde von deiner Anmerkung, ist ja dieser API-Gedanke. Also du hast ein Kommandozeilenprogramm und eigentlich wird das halt nur von sehr wenigen Benutzern verwendet, um E-Mails zu entschlüsseln. Das heißt, ich denke fast, du bist da in einem API-Umfeld. Ich weiß nicht, hast du mal versucht, das zu skripten irgendwie?
Also wenn ich GPG auf der Kommandozeile nutze, dann tatsächlich nicht für Mails, sondern weil ich irgendwie zwischen Rechnern über komische Medien Dinge übertragen will. Und das ist immer so, ja, ich würde gerne eine Datei verschlüsseln. Ja, Moment, ne? Und dann meine Shell macht mir schon viel Tab-Completion. Und ich sag dann halt schon so Encrypt to und GPG sagt mir trotzdem so, ja, bist du, gib mal Empfänger an. So, es wird halt interaktiv, obwohl ich Encrypt to gesagt habe. Und in meinem Kopf ist es nicht, wie das funktionieren sollte. Ich find's halt erschreckend, dass ich als jemand, der sogar so Kryptographie so annähernd versteht. Vor einem Semester konnte ich auch so RSA auf dem Papier machen oder zumindest hätte ich theoretisch gewusst, wie es geht und so. Ne? Also ich als Informatikstudent werde trotzdem von dieser UI verblüfft, ne? Und von Evolution, also ich habe das dann irgendwann gegoogelt und irgendwo auf Stack Exchange sagst du jemand so, ja, das Problem tritt auf, wenn man diese Checkbox nicht gesetzt hat. Und das war sogar irgendwie im Debian-Wiki zu Evolution stand zu drehen. Ja, und wenn du öfters diesen Fehler kriegst, ja, dann setz diese Checkbox in den Evolution-Optionen, wo ich mir so dachte, okay, so da hilft alles technische Verständnis nicht, wenn die UI einfach nicht genug Informationen gibt.
Okay. Und? Andere Anmerkung, habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht mit Security Software und Usability? Also entweder hat das jetzt keiner verwendet oder es hat immer funktioniert oder keiner traut sich darüber zu reden, was er falsch gemacht hat, um nicht blöd aufzufallen. Ich vermute das Letztere. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ja gut, wenn ihr... Ja?
Also mir als Softwareentwickler fehlt so ein bisschen, also jetzt um nochmal auf Enigma zum Sprechen zu kommen, fehlt mir dann von den Universitäten der Hinweis, wo dann das Geld herkommen soll, um dann die Ideen umzusetzen. Weil ich meine, also wie du schon sagtest, wenn man das mal benutzt hat, dann sind viele Probleme klar. Aber gerade bei Enigma, was ja freie Software ist und wo die Leute in der Regel nicht bereit sind, dafür zu bezahlen, ist dann halt unklar, wer das dann bezahlen soll. Und von daher kann ich da manchmal nicht nachvollziehen, warum man dann eine weitere Studie macht, bevor überhaupt klar ist, dass die alte Studie irgendwie mal in Software gelandet ist. Ne? Also wenn halt keiner also Zeit und das Geld hat, ja, das zu verbessern, dann verbessert man halt auch manchmal die Sachen nicht. Ne? Dann bleiben die halt gleich.
Also die beiden Studien gingen ja auf PGP. Also das ist ja schon eine...
Ja, ja, aber Enigma ist ja jetzt schon älter und wie du schon sagtest, die Probleme, die du jetzt angesprochen hast, die sind ja nicht neu. Also die sieht man ja auf der Crypto-Party oder wo man auch sonst Enigma den Leuten vermitteln möchte. Mhm. Ne? Also, also viele Probleme, gerade von den einfachen Problemen, also dass man genug PG dann noch irgendwie manuell einbinden muss und dass das halt viele Leute nicht können, das ist halt... Also ich würde schon sagen, also ich gehe davon aus, dass den Leuten, die an Enigma arbeiten, das Problem halt bewusst ist, aber dass denen halt auch bewusst ist, dass ihre Zeit begrenzt ist und ja, dass sie dann halt gucken, wie sie die Zeit, die sie haben, investieren.
Ich bin da nicht ganz so optimistisch wie du oder ich sehe das nicht ganz so einseitig. Also viele dieser Probleme, wie eine gute Usability funktionieren kann, sind sehr komplex. Also ich habe selber keine wirklich überzeugende Idee, wie eine gute Fingerprint-Verifikation aussieht. Ist das, was Signal oder was Apps machen, wo man QR-Code scannt, jetzt gut oder schlecht? Es gibt sehr viel Projektbudget für diese Sachen. Zum Beispiel hat das PEP-Projekt Mittel von verschiedenen Stiftungen jetzt gehabt. Die haben jetzt auch angefangen, im Prinzip Enigmail in die Richtung weiterzuentwickeln, dass mehr automatisiert wird. Auf der anderen Seite, gerade für GNU-PG gibt es verschiedene Implementierungen, die wirklich mit deutschen Bundesmitteln gefördert werden. Also die Ablage von RSA-Schlüsseln im DNS-System, also von öffentlichen Schlüsseln im DNS-System zum Beispiel. Also ich sehe das nicht so schwarz-weiß. Klar haben Open-Source-Programme im Prinzip weniger Geld, aber Geld allein hilft das Problem nicht zu lösen. Dann hätte PGP 9 wesentlich besser dagestanden. Und andererseits, so hoffnungslos steht es um Open Source meiner Meinung nach auch nicht.
Aus meiner Sicht steht es auch nicht hoffnungslos.
Okay,
ich finde halt, also wenn ich halt an freie Software entwickle, da habe ich halt auch das Problem. Also wenn ich bin da ja eigentlich schon froh, wenn ich überhaupt einen Kunden habe, der mir halt so die Hauptarbeit bezahlt. Und dann von daher kann ich dem Kunden halt noch sagen, so, da können wir noch X und Y besser machen. Und wenn der Kunde dann halt sagt, ist mir egal, weil ich das für mich nicht brauche, dann, also dann habe halt ich auch das Problem, investiere ich jetzt da noch Zeit in Sachen, die der Kunde gar nicht braucht, oder investiere ich die Zeit vielleicht in Sachen, die der Kunde auch bezahlen möchte?
Also bei Open-Source-Projekten habe ich ja auch häufig schon erlebt, dass, ich sag mal, Usability-Enthusiasten oder engagierte User, die sich tatsächlich um dieses Problem gekümmert haben, von der Community zum Teil nicht gut aufgenommen worden. Die diese Arbeit, die in dem Design steckt, nicht gesehen haben und mehr die Meinung hatten, ja gut, wenn du was ändern willst, implementiere es. Nun kann man halt nicht von einem Designer oder von einem Usability-Experten erwarten, dass er in der Lage ist, wirklich an der Software zu entwickeln und den gleichen Job zu machen wie ein Entwickler. Auf die gleiche Art und Weise, da kann man nicht von dem Entwickler erwarten, dass er gute Usability hinbekommt. Der hat halt immer einen Wissensvorsprung, der hat die Anwendung gebaut, der weiß, was er klicken muss, er weiß, wie er sich entscheiden muss und er weiß, welches Verhalten er erwartet. Und da brauchst du in Open-Source-Projekten oder zumindest in einigen Open-Source-Projekten vielleicht ein gutes Community-Management und einen Austausch und eine Einbeziehung aller Engagierten.
Oh, also da widerspreche ich nicht.
Okay.
Also das ist klar. Und auch ich sehe das nicht so düster, aber das ist halt so, also in dem Bereich, also ich denke halt auch da könnte man irgendwie forschen, um zu gucken, ob man da irgendwie mehr Geld irgendwo locker machen könnte, weil es gibt ja eigentlich schon genug Leute, die ein Interesse daran haben sollten, dass Enigma auch für sie besser benutzbar wäre.
Ja. Also klar. Ja gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Vergesst nicht, etwas in die Spendendose zu werfen und euch und eure Kinder fürs U23 anzumelden, je nachdem, wie alt ihr seid. Und habt einen schönen Abend.